Ich einfach mal an. Ich will euch heute ein bisschen erzählen, was so alles an Debian 10 neu ist, was es da an interessanten neuen Paketen gibt, aber auch sonst an neuen Features. Und ja, dann legen wir doch mal los. Versionen wichtiger Pakete. Kernel ist 4.19, obwohl wir mittlerweile ja 5.2 released haben, aber eben Debian hat ein halbes Jahr Freeze ungefähr im Schnitt. Und entsprechend ist es ein Kernel, der irgendwann Ende letzten Jahres erschienen ist. glibc sind wir bei 2.28. GNOME 3.30. Bei KDE ist die Versionierung so ein bisschen, versteht man nicht mehr ganz. Plasma ist auf Version 5.14. Bei XFCE hat es irgendwie leider das 4.13 nicht reingeschafft, obwohl das anscheinend schon länger draußen ist. Ist unverändert gegenüber dem letzten Debian-Release. Bei Apt sind wir wieder 4 meine Releases weiter, weil Apt hat immer als Release-Zyklus die Ubuntu-Releases, also alle halb Jahr einmal. Und deswegen springen wir von 1.4 auf 1.8. DPKG dagegen, dpkg hat den Release-Zyklus wie das Debian-Release alle 2 Jahre. Ergo sind wir von 1.18 auf 1.19 gesprungen. Aptitude kamen ein paar kleinere Sachen dazu, aber es ist von 0.8.7 auf 0.8.11. Dann auch Apache haben wir nur ein paar meiner Versions von 2.4.25 auf 2.4.38, aber dort kam unter anderem zum Beispiel ein Apache-Modul dazu, was automatisch im Apache Let's Encrypt-Zertifikate ausstellen kann. Das heißt, das kann man jetzt alles direkt im Apache machen. Gerüchteweise gibt es auch irgendwelche Plugins für Engines, aber da bin ich nicht der Profi. PHP ist dann gesprungen von 7.0 auf 7.3. Scheint kein gröberer Sprung gewesen zu sein. Insofern, bisher hat bei mir nichts rumgezickt. OpenJDK ist immer bei Version 11. Ich glaube, 13 ist aktuell. Da kamen auch ein paar raus seit dem Freeze. GCC sind wir mittlerweile bei 8.3 angelangt. Ich glaube, das letzte Debian-Release hatte einen 6er und einen 7er drin. Ich weiß nicht genau welche. Bash haben wir endlich mal wieder einen Release-Sprung. Da ist 5.0.33 oder so. Zshell ist auch gesprungen von 5.4 irgendwas auf 5.7.1. Bei Emacs hat sich ein bisschen größer was geändert. Und zwar haben wir dort nicht mehr zwei Versionen von Emacs im Release, sondern nur noch eine. Und entsprechend wurden auch alle Pakete umbenannt. Die haben jetzt nicht mehr die Versionsnummer im Paketnamen. Früher gab es ja irgendwie so Emacs 25, Emacs 24, Emacs 25 No X, Emacs 24 No X. Und jetzt gibt es nur noch Pakete Emacs GTK, Emacs Lucid und Emacs No X. Wobei der Unterschied zwischen GTK und Lucid nach wie vor ist, dass das eine so die alles mit reinkompiliert, was irgendwie geht und zieht entsprechend auch Debus und weiß der Geier was hinterher und Emacs Lucid ist so die sehr abgespeckte Variante, die zwar grafische Oberfläche hat, aber dennoch kaum was hinterher zieht, außer X-Libraries. Vim sind wir bei 8.1 angelangt, GNU Screen bei 4.6.2 und Tmux bei 2.8. OpenSSH sind wir bei 7.9 angelangt, da ist 8.0 aktuell. 7.9 ist irgendwann, glaube ich, vom Winter. Auch da sind wieder einige Sachen, vor allem an, was Abwärtskompatibilität betrifft, rausgeflogen. Aber das jetzt alles zu erzählen, es gibt einen Changelog, wo das alles schön drin steht. OpenSSL sind wir von 1.1.0 auf 1.1.1 gesprungen. Das klingt wenig, ist aber bei OpenSSL irgendwie immer ein größerer Sprung. Und dort kommt hinten noch der Buchstabe dran. Momentan ist es 111C. Und dieser Buchstabe, der ist im Prinzip sind die Security-Updates von OpenSSL selber. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch innerhalb vom Debian Stable Release sich ändern. Also irgendwann kommt wahrscheinlich 111D hinein. Aufgrund dieses Sprunges sind auch diverse Pakete, die nicht mit OpenSSL 111 kompatibel sind, rausgeflogen. Unter anderem SSL-Scan, der versucht hat, alle möglichen SSL-Server zu verstehen und mit dem neuen SSL funktioniert es halt mit vielen alten gar nicht mehr. Und deswegen hat der Entwickler gesagt, er hat keine Lust mehr. Und dann ist es auch aus Debian rausgeflogen. PostgreSQL sind wir bei 11.3, da weiß ich gerade nicht auswendig, was vorher drin war, irgendwas mit 10, glaube ich. MariaDB ist von 10.1 auf 10.3 gesprungen, da hat sich auch nicht größer was getan, ist mir jedenfalls nichts bekannt. BerkeleyDB ist unverändert geblieben, da scheint nicht mehr viel zu passieren, seit das von Oracle aufgekauft wurde. Was haben wir sonst noch? Ah ja, Mutt. Im letzten Release-Zyklus hat sich der Mutt-Entwickler bei Debian darüber beschwert, dass das, was Debian als Mutt ausliefere, ja eigentlich gar kein Mutt sei, sondern nur ein Neomutt, weil Debian mehr oder weniger alle Neomutt-Patches reingeschmissen hat ins Mutt-Paket. Und deswegen gibt es in Debian 10 Buster zwei Pakete. Ein Paket Mutt, was der originale Mutt ist, und ein Paket Neomutt, was Mutt mit all den Neomutt-Patches ist. Das heißt, man hat einfach wieder mehr Auswahl. Früher gab es, glaube ich, irgendwie mal Mutt und Mutt Patched, wo so eine Sammlung aus Patches aus verschiedenen Quellen dabei war. Und die haben sich dann irgendwo unter Neomutt gesammelt. Perl sind wir bei 5.28. Das ist das Release von letztem Jahr, wenn ich mich recht entsinne. Dieses Jahr kam Perl 5.30 raus. Das ist nicht mit drin, weil eben halbes Jahr Zeit zum Testen, ohne dass noch groß sich was ändert bei Debian. Python 2.7 ist nach wie vor dabei, vermutlich das letzte Mal. Man ist jetzt dabei zu schauen, dass all die Pakete, die kein Python 3 Support haben, entweder diesen kriegen oder rausfliegen. Python 3 ist dabei bei Version 3.7, 3.7.3 genauer gesagt. Ruby ist von 2.3 auf 2.5 gesprungen. Und bei TickleTK ist jetzt auch nur noch eine Version dabei und nicht mehr mehrere, in dem Fall 8.6. Ja, was haben wir sonst noch? Ich gehe mal ein bisschen weiter, weil die Folien sind, glaube ich, ein bisschen zu viel für die ganze Stunde. Beim letzten Mal habe ich 2 Stunden gebraucht fast. Der Stream tut, aber hat Lag. ja. Aber erstmal nochmal zu den Sachen außerhalb von Paketen. Bei Stretch, beim letzten Release, hat Debian versucht und hat kurz vor dem Release dann noch die Notbremse gezogen und das wieder rausgeschmissen. UEFI Secure Boot ist unterstützt. Das heißt, ich weiß nicht, ob alle, aber die meisten Pakete, die irgendwo vom Bootloader aufgerufen oder vom System als Bootloader aufgerufen werden können, gibt es in digital signiert, was von PC-Biosen oder UEFI, BIOS heißt das ja nicht mehr, als valide Signatur anerkannt wird. Mindestens GRUB, der Kernel und es waren nochmal irgendwelche Pakete, Pakete zum über UEFI Firmware updaten. FW-Update zum Beispiel, im recht entsinne. Dann UpArmor ist per Default aktiviert. Das ist eins der 4 Security-Module im Linux-Kernel, die versuchen, das, was eine Anwendung machen kann, einzuschränken auf das, was sie machen soll und dass sie nichts anderes kann. Also, dass ein Apache zum Beispiel nicht auf etc/passwd zugreifen kann, auch wenn die User-Berechtigungen vielleicht noch richtig wären. Es ist einfach definiert, Apache darf da nicht hin und UpArmor schaut da drauf. Damit hat Debian, ist Ubuntu gefolgt, die UpArmor schon länger aktiv haben und nicht der Red Hat Fedora-Schiene gefolgt, die SE Linux seit schon relativ lang mit dabei haben. GR Security ist eins von diesen 4, das ist, glaube ich, ganz rausgeflogen. Habe ich so wahrgenommen, aber ich glaube schon vorher nicht bei diesem Release. Dann IP-Tables, das hat ja mittlerweile 2 Backends. Einerseits das alte X-Tables, was eine Weiterentwicklung vom, hieß glaube ich ursprünglich wirklich IP-Tables, und dann waren es halt mehrere IP6-Tables, EB-Tables und ARP-Tables. Und die wurden zusammengefasst als X-Tables. Und NF-Tables, NetFilter-Tables. Ist die neue Generation nicht komplett neu geschrieben, aber vieles an Altlasten aufgeräumt. Neue Schnittstellen zum Andocken, zum Programmieren. Und IP-Tables als Kommandozeile Frontend, da gibt es eben jetzt beide Backends und per Update Alternatives kann man es auch noch austauschen, aber NF-Tables ist der Default. Bei CUPS, das ist zwar nur von Version 2.2.1 auf 2.2.10 gesprungen, also eigentlich meiner Releases hinten, aber neu kam als Feature dazu, Kompatibilität mit einem Standard namens AirPrint. Das muss wohl irgendwo was wie über ZeroConf und Wi-Fi sein. Das wird auch beschrieben als treiberloses Drucken. Ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Aber ich habe keinen Drucker mehr. Also ja. Ja, wer privat. Es gibt noch genügend Leute, die das brauchen. Meine Eltern zum Beispiel. Hüstel. Da komme ich später dazu. Für 3D-Drucker ist auch was dabei, aber ich fällt der Name nicht ein. Ich habe es auf dem Folien. Cura oder sowas kann das sein. Das ist jetzt dabei. Neue Architekturen gab es keine. Im Gegenteil, vor kurzem sind die Nicht-Linux-Architekturen alle aus den offiziellen Archiven rausgeflogen und sind jetzt wieder in eigenen Archiven unter debian-ports.org. Aber was schön ist, gerade bei ARM 64-Bit haben wir Support für relativ viele ARM-Boards bekommen, die 64-Bit unterstützen. Unter anderem auch das Pinebook, was jetzt, glaube ich, irgendwie gerade in der neuen Generation rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob die neue Generation unterstützt wird. Ich habe eins von der alten Generation dabei und will da Debian Buster jetzt während dem Camp drauf machen, weil der Support da ist. Ansonsten von den ganzen Banana Pi, Orange Pi, jeweils die Varianten, die 64-Bit können. Vielleicht nicht alle, aber zumindest diverse. Müsste man dann jeweils genau schauen. Und ich habe mal wieder den Telegram vergessen auszumachen. Ihr seid brav und schickt mir jetzt nicht ganz viele Meldungen, wie beim letzten Mal, wo ich diesen Vortrag gemacht habe. Beim Debian Installer hat sich auch ein bisschen was getan. Zwar eigentlich im Großen und Ganzen mehr in Details, keine grundlegenden Änderungen, aber Standardeinstellungen haben sich wieder geändert. Merged User ist der Default jetzt beim Installer. Das bedeutet, wenn man eine Installation macht, ist User bin nur noch ein Symlink nach bin oder umgekehrt. Ich kann es mir nie merken, aber das ist dasselbe Verzeichnis mittlerweile. Auf der Kommandozeile, wenn man an Debian in Changeroot installiert, bei debootstrap, da fehlt ein S, ST. Gibt es eine Kommandozeilenoption? Ich habe seither noch keine Installation gemacht und kann nicht sagen, ob es im Installer eine Option gibt, aber ich hoffe schwer. Und bei Crypt-Setup, also wenn man eine verschlüsselte Partition anlegt im Installer, dann wird neu das Lux 2 On-Disk-Format verwendet. Vorher war es Lux 1, gut, das ist naheliegend. Großer Vorteil, die Metadaten über die verschlüsselte Partition sind mehrfach auf der Partition abgespeichert. Das heißt, wenn ein Sektor, wo die drauf liegen, kaputt geht, kann man das Ding immer noch weiter benutzen, beziehungsweise die Daten runterholen und retten. Wenn man aber jetzt irgendwo ein Dist-Upgrade macht und dort eine verschlüsselte Platte drauf hat, wird das nicht konvertiert. Und was mir beim letzten Vortrag jemand gesagt hat, es ist auch anscheinend nicht leicht möglich, das zu konvertieren. Vermutlich ist es deswegen auch so ein großer Sprung im Format, also in der, dass jetzt wirklich eine Nummer hinten an den Namen dranhängen. Apt, ich hatte vorhin schon erwähnt, wir haben sind von 1.4 nach 1.8 gesprungen. Eines der neuen Feature ist, dass diverse Komponenten von Apt in einer Seccomp-Sandbox laufen kann. Das sind Sandboxen, also abgetrennte Bereiche, die vom Kernel aus kontrolliert werden. Das heißt, es ist ein Linux-Kernel-Feature, das Apt da nutzt, und Apt hatte ja in den letzten ein, zwei Jahren ein paar Sicherheitslücken, wo etwas unglücklich waren, weil sie nämlich genau entstanden sind dadurch, dass man das Zeug auseinandergerissen hat und die Bugs waren in der Kommunikation zwischen dem Teil in der Sandbox und dem Teil, der mit Root-Rechten lief. Aber das heißt, die Sorte Bugs wird es nicht verhindern, aber es wird es trotzdem insgesamt erschweren. Zum Beispiel, wenn ein böswilliger Debian-Mirror versucht, irgendwo dem Apt irgendwas unterzujubeln. Und bei Unattended Upgrades, das ist ein Zusatzpaket, das automatische Updates konfiguriert. Dort war es bisher so, wenn Debian ein Minor Stable Release rausgebracht hat, dann sind Nicht-Security-Updates draufgekommen, sondern wirklich nur das, was aus den Security-Debian-Org Repos kam, und nicht zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas, sagen wir, Klammer V eine neuere Version in Debian Stable bekommen hat, weil sie nur noch Filterregeln für die neuere Version anbieten und das Paket sonst komplett unbrauchbar geworden wäre. Die Sachen kommen ab Buster jetzt auch automatisch mit. Das heißt, wenn so ein Minor Update kommt und ihr Unattended Upgrades drauf habt, dann kann es wirklich sein, dass er halt eine ganze Ladung Pakete installiert und nicht nur die Security, also aktualisiert, nicht installiert und nicht nur die Security Updates. Da einfach Debian News lesen, da kriegt man das dann auch mit, wenn sowas passiert ist. Dann weiß man vielleicht, oh, die Kiste tut komisch, ah, da gab es von dem einen Paket doch, auch wenn es ein Stable Release ist, ein Update. Passiert zum Beispiel bei so Sachen wie YouTube Download, wenn YouTube mal wieder komplett die Webseite umbaut oder Twitter, wenn sie irgendwelche APIs beerdigen, dann kommt das halt auch in Debian Stable ab und an vor. Neue Pakete, da gehe ich jetzt nicht alles, was auf den Folien steht, durch, sondern erzähle zu allem, also zu vielem ein bisschen was, aber nicht zu allem. Neomod habe ich schon erwähnt, ist ein neues Paket. Mailman gibt es jetzt als Mailman 3. Das ist eine mehr oder weniger komplette Neuentwicklung, wo der, das ist ein Mailinglistenmanager. Und früher war das irgendwie alles so in einem Webinterface, Archiv und Management. Oder Verteilen der Mails selber. Und das ist jetzt, sind jetzt drei verschiedene Komponenten, haben auch eigene Namen und das Ganze läuft zusammen dann unter Mailman 3. Schleuder, das ist vor allem für die CCCler hier interessant. Die Schleuder ist wieder mit dabei. Das ist ein Mailinglistenmanager, der Mails verschlüsselt an jedes einzelne Mitglied der Mailingliste schickt. Und zwar so, dass von außen nicht erkennbar ist, wer diese Mail an die Liste geschickt hat, wenn sie beim Empfänger ankommt. Das sieht man erst, wenn man die Mail entschlüsselt hat. Dann, wer irgendwie Roundcube Lite ist, es gibt ein neues webbasierter E-Mail-Client namens Rainloop. Der ist mit dabei. Und der Kalender- und Kontaktserver von Apple ist Open Source und wurde in Debian aufgenommen. Heißt einfach das Paket Kalenderserver. Und noch eine neue Implementation vom Active Sync Protokoll, wenn man irgendwie gezwungen ist, mit einem Exchange Mail lesen zu müssen, hilft das vielleicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, obwohl ich zu den Leuten gehöre, die das auf Arbeit müssen. Im Bereich Chat hat sich auch einiges Neues dazu gefunden. Einerseits ist sehr viel rund um das Matrix-Protokoll, das ja auch hier vom Camp benutzt wird. Es sind insgesamt, glaube ich, ja, drei oder wenn nicht sogar noch einen mehr, mindestens drei Clients. Nheko, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, den habe ich noch nicht ausprobiert. Quaternion habe ich ausprobiert. Hat ein recht schlichtes GTK-Interface, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und was auch dabei ist, ist der Matrix Home Server Synapse selber. Allerdings dummerweise in irgendeiner Version 0,9 irgendwas, weil 1.0 ist erst vor wenigen Wochen rausgekommen und alles, was vor 1.0 ist, war dummerweise so in der Migration zwischen wir arbeiten nach unseren alten Vorstellungen und wir bauen es jetzt langsam um auf unsere neuen Vorstellungen. Anscheinend hat die französische Regierung sehr in Matrix investiert, hat aber entsprechend auch Wünsche, vor allem Feature-Wünsche gehabt. Und einer der Wünsche war wohl, bitte keine selbst signierten Zertifikate, sondern nur noch offiziell ausgestellte Zertifikate benutzen. Und früher war es anscheinend so, alle Matrix-Server mussten selbst signierte Zertifikate benutzen. Und jetzt ist es wohl so, dass alle Matrix-Server jetzt nur noch valide vom CA Browserforum anerkannten Certificate Authorities unterschriebenen Zertifikaten betrieben werden müssen. Und die Version, die jetzt in Buster ist dummerweise genauso mittendrin. Ich habe sie versucht zu installieren vor ein paar Monaten auf dem Hack for Glarus Hackathon. Ich fand es nicht sehr brauchbar. Aber die Matrix-Paket-Maintainer, Debian-Paket-Maintainer, haben versprochen, dass es die Version 1.0 recht schnell in Buster Backports gibt. Das heißt, man kann durchaus Debian Buster mit der Matrix 1.0-Version verwenden als Server. Ja. Auch in die ähnliche Ecke Local Slack irgt. Das ist ein kleiner, ja, kleines Gateway, das man lokal auf dem Rechner laufen hat und das verbindet mit einem Slack-Chat und bietet selber aber eine IRC-Schnittstelle an. Das heißt, man kann mit dem IRC-Client auf den Slack-Chat drauf. Ähnlich ist es mit den Bitlebi-Plugins. Bitlebi ist auch so ein Gateway, nur hinten dran egal wohin. Es kann Jabber, es kann Twitter und neu halt auch Facebook und Mastodon per Plugin. Telegram Desktop, die offizielle Desktop-App von Telegram ist mit dabei. War in Stretch schon als Backports verfügbar, insofern nicht ganz so neu, aber. Tox ist auch nochmal ein Chat-System, Peer-to-Peer, da gibt es zwei Clients, einmal Textmodus, wenn ich mich recht entsinne, schlank und klein und Qtox klingt sehr, als wäre es Qt hinten dran. Ein Mastodon-Client haben wir drauf, Kommandozeilen-Client, den Tut. Es gab auch noch Tutle, der ist in Debian Unstable auch drin, aber er baut zurzeit nicht. Deswegen ist er, wenn ich mich recht entsinne, deswegen ist er rausgeflogen vom Release wieder. Und DinoIM, das ist ein Java-Client, der irgendwie damit wirbt, dass er aussieht wie Conversation auf Android. Und wenn man das möchte, dann wäre das der ideale Java-Client für einen. Nur ich finde Conversation von User Interface grausam, also weiß ich, er ist nicht für mich. Warum das Ding dann aber Dino heißt, wie ein Dinosaurier, wo ja eigentlich eher oldschool klingt, ist mir schleierhaft, wenn sie eher so modern und hip sein wollen. Aber gut, bisschen Lester muss sein. Diverse Pakete rund um Hardware-Management. Ich habe schon gesagt, UEFI Secure Boot ist mit dabei. EFI-Tools sind genau Kommandozeilen-Tools, um an der Stelle mitzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob man zum Beispiel eigene Keys reinbauen kann oder so Sachen. Eine Webkonsole, Cockpit, eine Webkonsole, wo man einen kompletten Linux-Server, ohne dass es eine Datenbank dazu braucht, per Webinterface managen kann. Also es schreibt anscheinend wirklich, kennt die Syntax von allen möglichen Konfigurationsfiles und kann das angeblich hinten dran machen. Ich muss zugeben, ich bin da ein bisschen skeptisch, weil Webmin, was es früher gab, wo aber eben ein bisschen anders hinten dran funktioniert hat, hat regelmäßig Sicherheitslücken gehabt. Und wenn ich irgendwie das Hauptmanagement-Interface für meinen Server mit Sicherheitslücken habe, bin ich irgendwie unhappy. Ich nehme da lieber SSH. Autorandere ist noch nett. Das erkennt, wenn man hier so neue Monitore anschließt. Und man kann ihm sagen, was er dann machen soll. Zum Beispiel, wenn ich den einen HP-Monitor da anschließe, dann bitte den auf jeden Fall links vom Laptop positionieren. Und wenn ich aber den Sony-Monitor anschließe, dann bitte den rechts oder so. So Zeugs kann man damit machen. Dann RIA, das ist ein Backup-System, das dafür gedacht ist, zum Backups so machen, dass selbst wenn die komplette Platte am Arsch ist, du eine leere Platte reinschmeißt und du dann mindestens das System genauso, wie es vorher war, installiert bekommst, inklusive der Partitionierung. Allerdings bräuchtest du dann auch noch ein normales Backup-System, um sag mal, aktuelle Daten zurückzuspielen. Aber das Ding ist wirklich da, um Bootloader, Partitionierung und Ähnliches wiederherzustellen. Es macht es im Prinzip so, dass es ein ISO-Image, das du auf CD brennen kannst, generiert und zwar so, dass die Hardware, auf der es gemacht wurde, mit diesem CD-Image bootbar ist. Vermutlich tut das heutzutage auch mit USB-Sticks, aber ich habe das früher mal benutzt und da waren es einfach ISO-Images für CDs. Ja, Git kamen ein paar neue Plugins dazu. Einerseits der Large File Support, das ist, glaube ich, eines der Git-Plugins, das von Microsoft kommt. Und zwei Pakete, wo ich euch nie aus dem Kopf sagen kann, welches welches ist, weil das eine heißt Git Secret und das andere heißt Git Secrets, Plural. Das eine ist dafür da, um Passwörter irgendwie sicher in einem Git-Repo speichern zu können. Und das andere ist dafür da, um zu verhindern, dass man Passwörter aus Versehen in Git-Repos speichert. Bisschen unglücklich von der Namensgebung her. Aber vermutlich haben die voneinander nichts gewusst vorher. Ja, und Change Me haut nochmal in die eine Kerbe auch. Das ist ein Scanner, der Quellcode nach aus Versehen mit abgespeicherten Passwörtern oder sowas oder mit hart verdrahteten Passwörtern durchsucht. DebugMe ist ein System, wo man irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung von der Software habe, die rumspinnt und irgendwo anders auf der Welt ein Entwickler sitzt, der das sich gern anschauen will, dann kann man mit DebugMe ihm irgendwie Zugang geben, um diese Anwendung zu debuggen, remote. Weiß nicht, ich habe es nie ausprobiert, aber klingt durchaus interessant, geht wahrscheinlich aber nicht beim Bootloadern oder so. Ich hatte irgendwann mal einen von den Grub-Entwicklern zu Hause. Er hat dann meine Spark live debuggt. War auch lustig. Ein weiterer C-Compiler kam dazu. PCC, weiß nicht, ob der aus der BSD-Welt kommt. Mir sagt doch bisher nichts. Ja. CertSpotter ist auch noch interessant. Google pflegt, und ich glaube, weiß nicht, ob es noch andere Organisationen gibt, aber mindestens Google pflegt ja Logs von allen Certificate Authorities, die SSL-Zertifikate ausstellen. Und CertSpotter ist ein Tool, mit dem man diese Logs durchsuchen kann, zum Beispiel nach seinen eigenen Domains. So nach dem Motto, wer hat denn unter meiner Domain so alles Zertifikate sich ausstellen lassen? Tomb, das ist auch noch ein interessantes Tool. Das wird unter anderem vom Passwortmanager Pass als Backend, als optionales Backend verwendet. Das kann in eine Datei ein eigenes verschlüsseltes Dateisystem reinpacken und es muss nicht mal die ganze Datei sein, das kann das auch in ein JPEG reinpacken. Das JPEG ist, das war dann potenziell größer, als es sein muss, aber ja. Also man kann damit verschlüsselte kleine Partitionen verwalten und gegebenenfalls auch schön verstecken. Dann rund um Anonymität kam auch noch ein bisschen was dazu. Einerseits I2P, Invisible Internet Project, das ist ein anonymes Netzwerk. Ich sage mal vorsichtig ähnlich wie Tor, weil es tickt recht anders, aber Ziel ist durchaus auch Anonymität. OnionShare, das ist ein kleines Tool, das mit Tor zusammenarbeitet. Und zwar, wenn man irgendwie ein Verzeichnis hat mit ein paar Dateien drin und sich sagt, okay, ich würde die gerne einem Kollegen schicken und wir sitzen aber beide hinter NAT und keiner von uns hat einen Webserver, dann macht OnionShare, solange es läuft, einen Tor Hidden Service auf, der übers Tor-Netz erreichbar ist, solange das Programm läuft. Und dann kann der andere über einen Tor-Browser oder sonst wie über Tor die Dateien aus dem Verzeichnis runterladen und dann tut man es wieder abschalten und der Hidden Service ist wieder weg. Ist einfach eine sehr angenehme Möglichkeit, einen Hidden Service temporär anzulegen. Analog zu den ganzen Webservern, die einfach so, solange sie laufen, tun sie das aktuelle Verzeichnis, exportieren auf irgendeinem hohen Port, das Ganze bloß halt noch über Tor. Weil eben Webserver, zu Laptop bin ich wahrscheinlich auch irgendwo hinter NAT, gehe ich von aus. Ja, und noch ein sehr kompakter kleiner Proxy, der auch noch Anonymisierungsfunktionen hat. Wahrscheinlich diverse Header rausstrippen. Dann gibt es zwei Pakete, die primär Konfigurationen sind. Einerseits Hardening Runtime und Lockdown, also die beiden. Und die machen im Prinzip ähnliche Sachen. Sie ändern das System in der Art, dass es wie soll man sagen, besser gesichert ist gegen Angriffe. Hardening Runtime macht das durch eine Handvoll sysctl-Einstellungen. Lockdown macht viel mehr. Es ändert, glaube ich, auch Boot-Optionen im Grub. Unter anderem lässt es kein Modul, Kernel-Modul nachladen mehr zu. Das heißt, das tut wirklich das System relativ hart einschränken. Wenn man zum Beispiel dann noch einen USB-Stick einsteckt und der irgendein Kernel-Modul braucht, das geht dann nicht mehr mit Lockdown. Hardening ist da das, muss man sagen, ich sage mal vorsichtig, pragmatischere und Lockdown das paranoidere. InfNoise, das ist ein, da habe ich mich sehr gefreut, dass das aufgetaucht ist, ein Treiber für einen USB-Stick, der Zufallszahlen ausspuckt, also ein True Random Number Generator. Der war vor irgendwie einem Jahr oder so auf Crowd Supply, per Crowdfunding, hatte ich mitgemacht und irgendwie so eine Woche bevor bei mir in der Post war, ist das Paket hier schon in Debian aufgetaucht. Funktioniert wunderbar, habe ich auch bei mir auf mindestens einem Backup-Server, der anscheinend zu wenig Traffic hat oder was auch immer, drauf. Und seither hat er auch immer genügend Zufall verfügbar, wenn ich mich zum Beispiel per SSH einlogge und die Session Keys aushandeln wollen, etc. Mit NTPSEC ist eine neue Implementation von eine stark überarbeitete Implementation von NTP reingekommen. NTP, der NTP-DIM vom NTP-Project, der ist, ich sag mal so, der hat relativ viele Altlasten drin, er unterstützt verdammt viele Betriebssysteme und ist aber auch oldschool, hat anscheinend oldschool Code viel drin, wo irgendjemand oder irgendeine Gruppe mal gesagt hat, so Leute, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen das die ganze Ding mal von vorne bis hinten komplett durchschauen auf Code, wie er heute nicht mehr State of the Art ist. Und sie haben es nicht komplett neu geschrieben, aber sie haben viele Stellen neu geschrieben. Und halt auch viele uralt Betriebssysteme oder kaum noch benutzte Betriebssysteme im Support rausgeschmissen, einfach um die Codebasis auch kleiner zu kriegen. Und das ist jetzt einfach als Alternative zu NTP mit drin. Wenn man allerdings wechselt, muss man trotzdem die NTP-Config nochmal neu schreiben oder die alte sich vorher speichern, weil sie liegt unter etc/ntp.conf, damit es keinen Dateikonflikt gibt und nicht das eine dem anderen was überschreibt und so. Ja, was haben wir sonst noch? 3D-Druck Cura hatte ich vorhin schon erwähnt, ist mit dabei. Zum Thema Software-Defined Radio, da ist einerseits ein mit Cubic SDR ein generischer Receiver dafür, ein Empfänger mit dabei und mit Dump C90 Mutability im Prinzip ein komplettes Setup, um ADS-B-Meldungen von Flugzeugen zu empfangen und auf einer OpenStreetMap-Karte auch anzuzeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Internet habe. Mach mal. Ich kann es uns nachher mal vorführen. Ich habe zwei Maschinen damit am Laufen. Aber die haben nur IPv6 und ja. Wenn wir hier IPv6 haben, geht das sonst nicht. Dann TabTempo ist auch noch ein ganz lustiges kleines Programm. Da, wenn ich das aufrufe und in einem Takt auf die Leertaste tab oder auf Enter-Taste, ich weiß es gar nicht, dann sagt es mir einfach nachher, in welchem Takt oder in welcher Geschwindigkeit ich drauf tab. Total simpel, aber kann nützlich sein. Streamlink ist nicht wirklich ein neues Programm, also es ist ein neues Programm, aber es ist im Prinzip ein Ersatz für Linkstream, weil irgendwie Linkstream nicht mehr weiterentwickelt wurde und ich weiß jetzt nicht, ob es ein Fork oder eine Neuentwicklung ist, aber es ist ein Drop-in-Replacement für Linkstream, das heißt jetzt bloß Streamlink. Kann zum Beispiel Twitch-Videos-Streams direkt auf der Kommandozeile aufrufen und anzeigen, braucht man nicht den blotigen Gnome-Player, der 4 Backends hat und ach weiß der Geier was und komische GUI. Zum Thema Selbsthosting, Freedombox, weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist ein Projekt, das im Prinzip ein Management-Interface und Konfiguration bereitstellt, um so viel wie möglich Sachen selber hosten zu können. Da ist ein Mail-Server dabei, da ist ein Web-Server dabei, da ist ein eigener Cloud-Storage mit dabei. Alles von der Stange. Und was die Freedombox macht, ist das alles sozusagen zusammen machen und ein zentrales Webinterface zum Verwalten davon. Wer also irgendwie gern seinen eigenen Webserver und seinen eigenen Mailserver haben will, aber irgendwie das Gefühl hat, ich will das nicht alles von Hand machen müssen, ist vielleicht was. Und Freedombox selber ist einerseits das Meta-Paket und dann gibt es noch den Freedom Maker. Der baut Images, wenn man das auf irgendeinem kleinen Armgerät, irgendwie so eine Wandwarze oder so Dreambox, vergessen, wie es das Ding heißt. Oder eben auf einem Raspberry Pi oder irgendeinem kleinen NAS haben will. Das baut einem Images dafür. Oder eben, wenn man es direkt auf der Maschine installieren will, Freedombox. Nextcloud kam das Desktop-App dazu. Not-Resolver, das ist ein DNSSEC-validierender lokaler Resolver. Zum Beispiel als Alternative zu Unbound, der seit, glaube ich, letztem oder vorletztem Release schon dabei ist. Ist gemacht von den Leuten, die die Top-Level-Domain.cz, also die tschechische Top-Level-Domain, betreiben. Ja, Curve DNS ist auch ein DNS, ja, ist ein DNS-Server, Forwarding Resolver, ja. Der DNS Curve, eine alternative Variante zum Verschlüsseln und Signieren, wenn ich mich recht entsinne, von DNS-Requests anbietet, die aber noch nicht sehr weit verbreitet ist. Bob. Weiß nicht, wie viele von euch Debian-Pakete basteln. Lintian ist euch dann vielleicht ein Begriff. Das ist das Tool, mit dem man schaut, ob man irgendwas übersehen hat in seinem Paket, ob man irgendeinen schon bekannten Fehler gemacht hat. Und jetzt gibt es neu noch dazu Lintian Brush. Das ist ein Tool, das sozusagen viele, nicht viele, aber einige von diesen Fehlern automatisiert ausbügeln kann. Also eben wirft man den Lintian Warning vor und es versucht, die zu beheben. Es kann lang nicht alle Warnings, aber immer mehr. Für Perl 6-Paketierung gibt es neu ein Depelper-Plugin, das macht es ein bisschen einfacher. Und bei Report Bug gibt es neu jetzt auch endlich mal ein grafisches Interface und nicht nur das blaue Cursus-Interface. F-Droid kennen wahrscheinlich die meisten hier, die ein Android-Telefon haben. Wer seinen eigenen APK-Server aufbauen will, für vielleicht selbstprogrammierte Programme, da gibt es F-Droid-Server als Paket jetzt neu dafür. Und wer das F-Droid-App auf dem Natel, auf dem Smartphone nicht selber per Touchscreen bedienen will, sondern vielleicht irgendwie vom Linux-Rechner aus, da gibt es ein Desktop-Client, der über ADB-Pakete installiert, deinstalliert, ist vermutlich einfach ein bisschen schneller als in der GUI rumklicken. Jo. Webbrowser haben wir zwei neue. Einerseits Falcon, das ist der Nachfolger für Kubezilla, ist der neue KDE Default Browser und Qt Browser. Ich meine, Florian hätte ich auch irgendwo gesehen auf der Liste für hier, oder? Weiß nicht. Also ist von jemandem vom CCC Zürich, der auch an der Hochschule Rapperswil, glaube studiert, gemacht. Basiert auf Python und Qt 5. Und das Schöne ist, er hat VI-Tastatur-Bindings, also man kann ihn komplett mit Tastatur steuern. Mit Sack ist ein neuer Gopher-Client dazugekommen. Das ist immer noch nicht tot. Und was mich sehr freut, U-Matrix, weil das benutze ich sehr gerne, ist ein Browser-Plugin. Das gibt es jetzt auch als Paket. Da kann man ja sehr fein granuliert sagen, auf welcher Webseite welche anderen Webserver Sachen ausführen dürfen oder nicht. Also von wo JavaScript geladen wird, von wo Cookies akzeptiert werden, etc. Jo. H2O ist ein neuer kleiner Webserver, optimiert auf HTTP 2. Bin ich auch mit am Rumspielen. Funktioniert eigentlich wunderbar. Ja, gehen wir mal weiter. Kommandozeilentools. Exa sagt von sich, es sei ein moderner Ersatz für LS. Es ist vor allem bunter und hat andere Defaults. So richtig schön Vorteile habe ich nicht gefunden, aber ich habe von Leuten gehört, dass die total begeistert davon sind. FDFind ist ein Ersatz für Find, der etwas intuitivere Kommandozeilenoptionen hat als Find selber, weil das ist eins der Programme, wo irgendwie so in der GNU-Welt komplett aus dem Rahmen schlägt, was die Kommandozeilenoptionen betrifft. LS-Mount ist ein kleines Tool, das nicht viel anderes macht als Proc-Mounts ausgeben, aber in bunt und schön nach Spalten aufgeteilt, ist einfach lesbarer. PX sagt, es wäre ein Ersatz für PS und Top. Top ersetzt es sicher gut, PS, aber solange ich H-Top habe, ja. Ripgrep ist auch noch interessant. Das ist ein Grep, also durchsuchen nach Text oder regulären Ausdrücken durch Dateien, aber schneller. Frag mich nicht, wie sie das genau hinbekommen, aber sie sind ungefähr Faktor 2 schneller, wenn ich mehrere Gigabyte durchsuche. Es braucht allerdings relativ viele Kommandozeilenoptionen, dass es sich genauso wie grep verhält, weil standardmäßig tut es diverse Dateien ausblenden. Wenn es merkt, dass eine Datei binär ist, dann ignoriert es sie komplett. Und wenn es mittendrin merkt, dass eine Datei binär ist, dann hört es einfach auf, die weiter zu durchsuchen. auch wenn das vielleicht ein Logfile ist, wo nach einem Crash irgendwo ein Nullbyte drin ist. Das ist ein bisschen unglücklich, kann man mit einer Option abschalten, aber man braucht relativ viele Optionen. Ja. Ansonsten, es ist wirklich schnell, aber eben, ja, Manpage einmal lesen, was es alles per Default macht und was nicht. Hollywood und Wall Street sind zwei Gag-Programme. Das kann ich, glaube ich, auch mal ausführen. Ich habe hier irgendwo doch ein Terminal. Das macht jetzt Sound, aber nicht viel. Das tut jetzt so, als wäre es halt irgendein Hackerscreen in irgendeinem Hollywood-Film. De facto ist das einfach Temux, der diverse Sachen hinten dran laufen lässt. Logfiles, Matrix, eine Weltkarte, irgendein Verzeichnisbaum, Bip. Und bitte? Ist eine gute Frage. Ich meine, zum Teil ist es vom Realsystem und Wall Street ist analog, nur tut halt so, als wäre es irgendwie ein Börsenticker. Es lädt wahrscheinlich irgendwelche RSS-Feeds runter. Und mindestens Hollywood spielt auch noch irgendwelchen Sound ab. Ich weiß nicht, ob Mission Impossible ist es nicht, weil das hat sicher ein Copyright drauf und ist nicht frei, aber ja, ist beides Skripte rund um Temux. Und ja, und irgendwie muss man da auch wieder rauskommen. So, fupp. Wieder zurück zu meinen Folien. Drei neue Terminal-Emulatoren, mindestens drei, zumindest die, von die mir aufgefallen sind. Kitty, GPU-basierter Terminal-Emulator. Ich weiß nicht, warum ein Terminal-Emulator die GPU besonders brauchen müsste, aber okay. Und Terminology ist einer, der auf den Enlightenment Libraries aufbaut, also vermutlich relativ flott ist. Und Tilex ist ein Terminal-Emulator, der selber sozusagen wie nochmal einen Window-Manager drin hat, der wie ein Tiling Window Manager einfach die Terminals aufteilt. Terminal Recording, einmal in Richtung GIF und einmal in eigenes Format, zum Beispiel Peak und TermRec. Peak macht Animated GIFs aus irgendeiner so Terminal Session und TermRec ist, glaube ich, ein Fork von TTYREC. Macht irgendwas anderes und oder ist TTYREC wird nicht mehr weiterentwickelt, irgend sowas. Also jemand hat es für nötig befunden, da eine andere Version draus zu machen. Ja, was haben wir sonst noch? Netkonsole. Das Feature hat der Kernel schon lang. Es ist bloß mühsam zu konfigurieren und das Paket Netkonsole sorgt dafür, dass man es relativ einfach konfigurieren kann, weil man muss ja im Prinzip in der Grubconfig rumschrauben und das macht das Paket für einen. NetData ist ein Webserver, der Real-Life-Grafiken über die Performance vom aktuellen System macht. S-TUI ist genau das gleiche, bloß auf dem Terminal. Auch das können wir nochmal anschauen. So, und jetzt kommen da irgendwo rechts, ich weiß nicht, wenn, ach, Beamer habt ihr ja gar keinen, nee, das ist natürlich doof. Im Stream ist es drin, hier zeige ich das jetzt mal so. Es ist zwar klein, aber ich glaube, man sieht, was es macht und es macht halt schöne ASCII-Art-Balken. Und ja, sorry, ich habe vergessen, dass der Beamer nicht mehr tut, vorhin beim Vorführen. Ja. Dann für Zabbix und Xeimen gibt es Kommandozeilen-Interfaces neu. Einmal Zabbix CLI und Xymon Q für Query. FreeIPA als zentralisiertes Identity Management Framework ist mit dabei. Es sind gefühlt Dutzende Pakete. Und auch noch interessant, eine Alternative zu LibPam-Login-D, glaube ich. Das habe ich am Folien falsch, sehe ich gerade hier. Und mir läuft die Nase, sorry. Sogar mit Nasenbluten, na toll. Machen wir weiter. mit eLogIn-D kam eine Alternative zum System.dLogIn-D dazu, der eben auch ein eigenes PAM-Plugin mitbringt und damit kann man Pakete in der GNOME-Welt heute üblich, die eine Dependency auf den Login-D von System.d haben, auch mit einem anderen Init-System als System.d betreiben. Zum Beispiel mit System5 Init, OpenRC und oder einem von den vier neuen Init-Systemen in Debian Buster, wo ich noch dazu komme. Genau, dann, ich habe es ja mal, ich bin da so ein bisschen vielleicht oldschool, zurückhaltend, konservativ an der Stelle, Zeugs für modernes Desktops, für moderne Desktops genannt. Einerseits User Merge als Paket ist mit dabei, das baut ein System um auf User Bin und Bin sind das gleiche Verzeichnis. Mit Grimka und Slope kamen zwei Tools, um Screenshots in Wayland zu machen und eben der eLog-ND, den ich gerade schon erwähnt habe. Rocket ist mit dabei als Container-Framework-Alternative zu Docker. Und ja, dann zwei Sachen noch, lustige Paketname und andere schräge Sachen habe ich es genannt. Einerseits ein Paket, das hat einen Paketnamen, wo ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, nee, das kommt mir nicht drauf. Mess Desktop Entries. Wenn man das als englischen Satz ansieht, dann heißt das, mach ein Wirrwarr aus meinen Desktop-Icons. Aber Mess ist irgendwie eine besorte, Sorte ROM für irgendeinen Emulator und das sind die Desktop-Einträge für diesen Emulator. Aber trotzdem, also der Name ist einfach göttlich. Und dann Rebound, das ist ein Kommandozeilentool, dem kann man irgendwie ein Programm ausführen dann hinten dran. Und wenn das irgendwie in Stack Trace, zum Beispiel Python Backtrace oder sowas schmeißt, dann sucht das direkt auf Stack Overflow nach der richtigen Lösung für dieses Problem. Ich hoffe schwer, es nimmt dann die Antworten und nicht die Frage als Lösung, aber ja. Sorry wegen Nasenbluten, aber ja. Rebound heißt das Spielzeug. Bitte? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht selber ausprobiert. Ich fand es einfach lustig, wo ich es im Paket, in der neuen Paketliste gesehen habe. JavaScript kam unter anderem mit Yarn Package noch eine Alternative zu NPM dazu. Und ehrlich gesagt, ganz viele jQuery-Plugins. Ich habe sie nicht gezählt, aber irgendwie so zwei Dutzend gefühlt. Außerdem Bootstrap 4 und Vue oder Vue, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auch ein JavaScript-Framework, was in letzter Zeit relativ beliebt ist. Und Uglify.js zum Komprimieren und Entkomprimieren. Es ist auch ein Beautifier, sagt er, trotz des Namens. Ja, LibreSwan, damit ist ein dritter Fork von StrongSwan, glaube ich. Dann gab es noch OpenSwan und jetzt haben wir noch LibreSwan. VPN, IPsec-Themen. NetPlan, das ist das YAML-basierte Netzwerkkonfigurationssystem von Ubuntu, ist jetzt auch in Debian mit dabei. Diverse Plugins für Network Manager kamen dazu, unter anderem eines, ihr kennt das sicher, wenn ihr irgendwie auf dem Smartphone in einem Wi-Fi seid, das eine Landingpage hat, dann merkt das Smartphone das irgendwie und poppt einen Browser hoch mit der Login-Seite von der also mit dieser Landingpage. Dieses Feature gibt es auch in Network Manager. Allerdings hat das immer irgendwelche, ja, sagen wir so, nicht Debian-eigenen Maschinen angefragt und es gibt jetzt eine Konfiguration, die dann nur, das nur mit Debian-Maschinen macht. Es versucht einfach www.debian.org zu erreichen und wenn es das nicht erreicht, dann poppt es einen Browser mit einer Landingpage hoch. Ja, was haben wir sonst noch? Genau, Init-Systeme. Wir haben vier neue Init-Systeme in Debian oder mindestens dreieinhalb. Beim einen bin ich mir nicht 100% sicher, ob es wirklich als Init-System benutzbar ist, aber sie sind alle für Prozessüberwachung und Starten von einem Container oder einem System. Einerseits haben wir PID1, sehr schöner Name für ein Init-System. Dann haben wir Runit oder ich weiß nicht, ich will immer Runit sagen, weil ich immer an Runen denke dabei. Aber Runit ist schon lange in Debian. Das ist eigentlich auch wirklich Prozessüberwachung. Kann man so, wenn man ein kleines Programm hat, das selber nicht als Daemon läuft, zu einem Daemon machen damit. Und das hat jetzt ein Zusatzpaket bekommen, dass Runit auch als Init-System benutzt werden kann. Also die passenden Symlinks da sind, etc. Und dann gibt es, ich denke, man spricht das Teeny aus und nicht Tiny. Es ist ein Tiny Init. Das vor allem für Container gedacht ist. Einfach extrem schlank, startet die eine Anwendung, die es braucht im Container und gut ist. Und dann gibt es noch S6, ich weiß nicht, das steht glaube für Small and Secure Supervision Software Suite. Das sind aber nur 5S. Egal. Wahrscheinlich kommt es von den vielen Essen. Das ist auch ein Prozessüberwachung, zum Beispiel in einem Container. Ob das als Init-System brauchbar ist, weiß ich nicht. SSH gab es noch ein paar nette Sachen dazu, neben eben wieder einer neuen Version von OpenSSH. Einerseits Tools, die Sachen, die man auf der Kommandozeile auch mit ein bisschen Aufwand von Hand machen kann, einfach erleichtern. Tools, zum Beispiel SSH-Server pingen, kann ich den erreichen, die mir die Version ausgeben, das ist eigentlich einfach auch ein Netcat auf Port 22 von dem Ding und nur die erste Zeile davon nehmen. Files über SSH diffen, also zum Beispiel Config-File auf dem Server mit Config-File auf dem Server diffen, gibt SSH diffen, das ist alles in einem Paket SSH-Tools. Und dann haben wir noch einen neuen SSH-Daemon, Tiny SSHD. Der ist einerseits schlank. Er implementiert nur SSH V2. Gut, das macht OpenSSH heutzutage auch. Aber es auch nicht komplett, sondern nur sagen wir mal, die Sachen, die als modern angesehen werden. Es unterstützt nur moderne Kryptographie, kein RSA. Und es ist, unterstützt keine Passwortauthentifizierung, nur per Key. Das heißt, es hat ED 25519 mit drin und Curve 25519 und noch ChaCha 20 Poly 1305, den kenne ich jetzt nicht. Die drei Algorithmen und mindestens ED 25519 ist auch bei normalen SSH-Daemons heutzutage üblich. Ja, und eben. Auch wenn jemand dein Passwort per Phishing erwischt hat, er kommt bei dem Ding nicht rein. Er braucht deinen SSH-Key, um reinzukommen. Finde ich zum Beispiel sehr elegant für, sagen wir mal, Laptops, wo man normalerweise fast immer nur lokal macht, aber vielleicht irgendwie per SSH einen Backup-Server drauf lassen möchte. Ja, also vor allem, wenn man dann irgendwie so an Events wie ein Kongress ist, wo, wie soll man sagen, ja, man das ganze Netzwerk als bösartig ansehen sollte, weil da genügend Leute rumprobieren, weil es Spaß macht. Zwei TLDR-Clients. TLDR kennt ihr wahrscheinlich irgendwie so Too Lazy Didn't Read. Das ist so ein typischer Kommentar, wenn irgendjemand eine zu lange Mail geschrieben hat. Es wird heutzutage auch als Abkürzung für Management-Zusammenfassung benutzt. Und es gibt aber auch ein Projekt, das so heißt, das Manpages auf das Essentielle runterstrippt. Also sprich viele und sinnvolle Beispiele, die das zeigen, was man am häufigsten braucht, so in 80% der Zeit. Und da gibt es die Python-Implementation und die Haskell-Implementation von den Debian. TLDR selber ist die Haskell-Variante und TLDR-Py ist die Python-Variante. Für Temux gab es noch ein neues ThemePack und einen Session-Manager dazu. Heißt TMUXP. Ja, was haben wir hier sonst noch an Kleinkram? Jetzt sind wir schon bald am Ende. USB-Top. Ein Top für USB-Geräte, damit man sieht, welches USB-Gerät wie viel auf dem USB-Bus macht. Ein kleines Tool namens E. Das Paket heißt allerdings IE-Wrapper. Dem kann man einfach von einer Fehlermeldung zum Beispiel, Fehlermeldungen sind ja meistens so Dateiname Doppelpunkt, also Fehlermeldungen beim Kompilieren oder interpretierten Programmen, dass der Fehler auftrat in Zeile so und so, in Datei so und so, geschrieben als Datei Doppelpunkt Zeilennummer. Und diese Zeile kann man dem Programm eh pasten und dann ruft es genau die Datei an der Zeilennummer auf. Ist eigentlich nur ein kleines Komfort-Feature, weil die meisten Editoren Plus Zeilennummer, Leerzeichen, Dateinamen auch akzeptieren, also auch kennen. Aber das ist halt wirklich Copy-Paste, einfach rein damit und gib ihm. Kommandozeilentool, um Teensys zu flashen. Teensys sind so kleine Mikrocontroller, richtig schön klein und schlank, brauchen nicht viel Strom. Docker ist wieder dabei. Jetzt sind wir bei der, was wieder dabei ist, was schon mal dabei war, aber rausgeflogen war. Paket heißt nach wie vor docker.io, weil Docker als Paketname ist irgend so eine Desktop-Leiste unten für KDE oder so. DokuWiki ist wieder dabei, das war in Stretch nicht dabei. Icebreaker, das war komplett rausgeflogen. Das ist ein Spiel mit Pinguinen, wo man so eine Eisfläche hat und die irgendwie abgrenzen muss und der kleinere Teil davon wird dann gefriert dann ein und der Pinguin läuft auf der anderen weiter, muss weiter irgendwelche Teile abgrenzen. So viel wie möglich halt. Lillipont ist wieder mit dabei, das ist zum Musiknoten setzen. NPM, der Package Manager für Node.js, ist wieder dabei. Der war eine lange Zeit etwas ungepflegt in Debian und ist deswegen auch nicht mit ins Release gekommen. Da hat es jetzt neue Maintainer und seither geht das wieder. Omega T war auch komplett rausgeflogen und ist wieder reingekommen. Das ist ein Tool zum Übersetzungen für Programme pflegen. Also Programme haben ja meistens irgendwie eine Originaltext und dann lauter, wie heißt dieser Text dann in der und der Sprache, und das kann man damit einigermaßen automatisiert bearbeiten mit den ganzen Tags. Und XJet ist wieder dabei, der war länger schon nicht mehr dabei, weil er schien komplett tot und deswegen gab es auch den Fork Hexjet. Jetzt haben wir beides in Debian, XJet und Hexjet. Und TTRS, das ist ein Feed-Aggregator, den man irgendwo auf seinem eigenen Webserver laufen lässt, der die Feeds holt, die man selber lesen will. Und vor allem ist das schön bei Feeds, die einmal am Tag komplett durchrotieren. Das heißt, wenn du nicht mindestens einmal am Tag Internet hast, dann verpasst du irgendwelche Elemente in diesen Feeds. Ich glaube, User-Friendly war einer davon, wo einfach jeden Tag genau ein Comic im Feed hat oder so. Jo. Nicht dabei. Zeugs, die Sachen, die rausgeflogen oder trotzdem nicht dabei sind. WireGuard ist immer noch nicht mit dabei. Es ist mittlerweile nicht mehr in Debian, nicht nur in Debian Experimental, sondern auch in Debian Unstable, aber sie haben gesagt, trotzdem, das ist noch nicht stabil von der API. Man muss immer auf beiden Seiten aktualisieren, wenn wir was ändern. Noch nicht. Tootle hatte ich gesagt. Sway. Ah, nee, Tootle ist erst nach dem Freeze reingekommen, okay. Sway ist der i3-Klon für Wayland. Der ist aber auch erst vor einem Monat oder zwei in Debian aufgetaucht. Und wegen Bugs rausgeflogen, nicht dabei. Telegram CLI, das ist ein Kommandozeilentool, mit dem man Telegram Messenger benutzen kann. Das kompiliert gerade nicht. MongoDB ist rausgeflogen, ich weiß nicht wieso, aber das hatte irgendwie extrem viele Security-Lücken in der letzten Zeit, die auch angegriffen worden sind. Das CAZ-Root-Zertifikat ist rausgeflogen, weil es dummerweise während dem Freeze ein OpenSSL-Update gab, was plötzlich MD5-signierte Zertifikate nicht mehr, also gehashte Zertifikate nicht mehr akzeptiert hat. Und dann hat das Paket nicht mehr gebaut, weil es genau überprüft hat, ob das geht. Und ja. Und Synergy ist auch rausgeflogen. Da habe ich aber gehört, es gibt irgendwie einen Fork davon, der gepflegt wird, während Synergy anscheinend nicht mehr groß gepflegt wird. NetSurf, der Webbrowser, ist rausgeflogen. Ja, der hat auch immer wieder Mühe, mitzuhalten mit neuen Libraries. Baut nicht mehr. Und DOS-Emo ist rausgeflogen. Ein DOS-Emulator für Linux. DOS-Box ist aber noch dabei. Also einen haben wir noch. Ja. Ganz rausgeflogen aus Debian. Also die anderen sind jetzt einfach mal so dieses Mal nicht dabei. Nächstes Mal vielleicht wieder. Aber ganz rausgeflogen. Apt-sh, das war so ein eine eigene Shell, wo man dann Apt-Unterkommandos eingeben konnte. Das baut nicht mehr mit neuestem Apt und es gibt keinen Entwickler mehr, der das weiterpflegt und ist rausgeflogen. Shutter, das ist ein relativ bloatiges Screenshot-Programm, das alles Mögliche konnte, ist rausgeflogen, weil es nur GTK 2 benutzt und GTK 3 bisher nicht unterstützt und niemand es aktualisieren will. Und Webboop ist rausgeflogen, weil zu viele sexistischen Anspielungen drin sind. Die sind schon immer drin gewesen, aber irgendwie hat Debian da ein bisschen einen Rappel bekommen in letzter Zeit mit so Sachen. Und Conqueror, ein Webbrowser, den ich gepflegt habe, ist auch rausgeflogen, weil der ab Firefox 57 nicht mehr funktioniert hat, weil er auf Xul aufbaut und Browser, die das heute noch unterstützen, wie Waterfox, sind leider bisher nicht in Debian. Wenn Waterfox nach Debian kommt, hole ich ihn wieder rein. Ja, Sicherheitsupdates. Auch für Debian Buster gibt es Pakete, für die es keine Sicherheitsupdates gibt. Leider Gottes, fast alle WebKit-Implementationen außer WebKit 2 GTK. Also alle Qt, Qt-Applikationen mit WebKit inklusive Qt-Browser haben offiziell keinen Security-Support. Auch nicht Falcon, der Standardbrowser von KDE. Ist ein bisschen schade, aber ja, ist halt so. Sachen, die es halt nicht mehr reingeschafft haben, Python 3.8, Perl 5.30, GCC 9.1, die sind alle schon, mittlerweile auch wieder in Debian Testing, aber Die waren alle schon in Debian Experimental verfügbar während dem Freeze. Ja, und OpenJDK 13, genau. Releases, die auf Debian Buster basieren, 10. Einerseits zum Jahreswechsel ist das Grümmel 2018-12 Knackenwatschen rausgekommen. Das hat mehr oder weniger den Stand kurz vorm Freeze, also fast alle Pakete wie in Debian Buster, nicht alle, aber fast. Ubuntu 19.4, Disco Dingo, das ist natürlich auch irgendwie auf dem Debian Buster mehr oder weniger basierend, wahrscheinlich mit ein paar Paketen zusätzlich neuer. Raspbian Buster wurde 2 Wochen vor Debian Buster released, weil sie es unbedingt für ein Raspberry Pi 4 brauchten. Aber die Pakete sind mehr oder weniger identisch und mittlerweile ist es halt, hat es genau den gleichen Stand wie Debian Buster, weil es natürlich alles, was noch in den 2 Wochen dazu kam, viel war es nicht, also dazu an Updates kam, mit drin ist. Und Devuan 3.0 Beowulf kommt wohl irgendwie auch demnächst mal. Bekannte Probleme beim Upgrade. Wer noch nicht geupgradet hat und das noch vor sich hat, Apt mag es momentan nicht, wenn sich in, von einem Repo, das es regelmäßig die Pakete runterlädt, wenn sich da irgendwo die Metadaten ändern. Also wenn zum Beispiel man Buster zur Testingzeit drin hatte und das plötzlich stable wurde, dann hat sich der Suite-Name von Testing nach Stable geändert und Apt hat nicht mehr weitergearbeitet und hat gesagt, ich will erst, dass du mir sagst, ja, das ist okay, sonst mache ich nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, ob das wirklich so Bestand hält. Es gibt eine Riesendiskussion darum und einen Release-Critical-Bug zu dem Thema. Und es gibt Leute, die sagen, das kannst du doch nicht machen, weil natürlich ändert sich das von Testing auf Stable und sonst nichts. Ich habe das aber vorher auch schon mal irgendwo gesehen, wo Opera, Browserhersteller, anscheinend seinen Firmennamen geändert hat und da hat sich dann auch im Repo der Firmennamen geändert, von Opera AS auf Opera ASA. Da habe ich es nur leider überhaupt nicht realisiert, wie kritisch das ist, dass das auch bei einem Stable Release passieren wird. Sonst hätte ich in Aptitude das versucht, das zu flicken. Zu dem Zeitpunkt habe ich es als wenig kritisch angesehen. Aber eben, wenn ihr in das Problem reinlauft, einmal apt-upgrade aufrufen, apt-update, Entschuldigung. Weil apt ist das einzige Tool, das euch fragt. Apt-get fragt euch nicht, das sagt einfach, mache ich nicht. Und Aptitude schmeißt irgendwelche Fehlermeldungen, Hilfe ging nicht, weiß nicht mehr weiter. Und ja, einmal apt-update aufrufen. Es gibt aber auch eine Kommandozeilenoption, zum Beispiel wer Ansible benutzt oder so. Manapt.conf, da drin einmal suchen nach Upgrade irgendwas. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Man kann es wegkonfigurieren, diese Fragen, sondern das ist automatisch akzeptiert. Also wer irgendwie komplett automatisiert Sachen aufsetzt, sollte vielleicht nach dieser dieser Config-Option suchen und die setzen. Ja. Ich vermute, ich bin eh schon längst über Zeit. Ganz kurzer Ausblick auf Debian 11, weil wir wissen jetzt schon Sachen, die sich dort ändern. Weil sie haben sich schon geändert. Security-Repos. Da haben wir immer so das Problem gehabt, es gab auf den Debian-Miros Buster-Updates. Das waren die, das waren Updates für Klammer-V, für YouTube-Download, so die keine Security-Updates waren. Und dann gab es auf Security-Debian.org Buster-Updates. Das waren die Security-Updates. Und die auseinanderzuhalten war immer ein bisschen schwierig, weil sehr ähnlicher Name. Deswegen heißen ab Bullseye, das heißt, ist der Codename für Debian 11, auf securitydebian.org die Repos Bullseye-Security, dass man die von den Updates sehr schön unterscheiden kann. Und mehr für die Entwickler, aber eigentlich schon lange gewünscht von Debian und erwartet von Debian, also die Leute erwarten es von Debian. Bisher war es so, dass jeder Debian-Entwickler ein Paket auf seiner Maschine, egal wie schlampig die gepflegt war, bauen konnte, hochladen und sie ist im schlimmsten Fall im Stable Release gelandet. Mittlerweile ist es so, seit diesem, also jetzt dem kommenden oder im gerade angefangenen Release-Zyklus, Pakete, die nicht auf Debian-Infrastruktur gebaut worden sind, schaffen es nicht nach Testing. Das heißt, die können nach Unstable hochgeladen werden und müssen auch hochgeladen werden, weil ein Paket, das neu dazu kommt, muss nach wie vor mit einem Binärpaket zusammen hochgeladen werden, damit man wirklich nachweisen kann, es baut, so sieht es aus, ihr könnt das reviewen, Aber das wird nie nach Testing kommen, sondern es muss mindestens einmal auf Debian eigener Hardware gebaut worden sein. Das heißt, ab sofort, also laden fast alle Debian-Entwickler nur noch Quellcode-Pakete hoch und die Pakete werden auf einheitlichen Build-Daemons von Debian gebaut. Sicher ein großer Qualitätszuwachs an der Stelle, auch wenn die meisten Debian-Entwickler das eigentlich im Griff hatten. Aber es gab immer mal wieder Uploads nach Debian Unstable, die dummerweise auf Debian Stable gebaut worden sind. Ja, dann wäre ich auch durch. Ich sage nochmal die URL für die Folien, weil ihr es. Ich kann hier auch einfach mal versuchen, das richtig schön groß zu machen. Flupp. Na, noch größer geht nicht. Und ich zeige es jetzt einfach mal hier. Wenn ihr es lesen könnt, noone.org/talks und dann what's new in Debian mit Bindestrichen. Ja, dann freut mich, dass so viele noch dazugekommen sind, sehe ich gerade. Da hinten ist plötzlich viel voller als vorhin. Es war eigentlich irgendwie rege Bewegung eigentlich immer hier. Und dass ihr trotz fehlender Folien den Vortrag angehört habt. Ich hoffe, es hat trotzdem einigermaßen funktioniert. Und eben, Folien sind im Netz, ihr könnt sie euch gerne nochmal durchschauen. Da sind auch noch mehr Pakete drin, als ich jetzt erzählt habe, weil ich wusste, dass ich mehr aufgeschrieben habe. Ich habe immer, wenn ich welche entdeckt habe, sie aufgeschrieben in die Folien rein. Ja, es sind halt viele. Insgesamt sind es 13.000 und ein paar zerquetschte neue Binärpakete in Buster gegenüber Stretch. Die konnte ich euch sicher nicht alle aufzählen, aber ich wette auch, dass 70% davon einfach Library-Versionen, wo der SO-Name gebumpt wurde, waren. Also trotzdem, ja. Jo, dann hoffen wir, dass es für den nächsten Vortragenden besser klappt, aber ich glaube, das ist nicht direkt im Anschluss, sondern irgendwie, oder? 5 Minuten, oh, da bin ich ja sozusagen fast doch noch in Zeit. So, und dann, ja, nochmal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war was für euch dabei.